Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ebenso wie Sie, Frau Bundeskanzlerin, freuen wir Sozialdemokraten uns über die Verleihung des Friedensnobelpreises an die Europäische Union. In einer Zeit, in der viele Europäer in der Tat an Europa zweifeln, in einer Zeit, in der viele den Wert Europas nur noch an den Zinssätzen, an den internationalen Finanzmärkten bemessen, erinnert uns das Nobelpreiskomitee in Oslo daran, dass Europa weit mehr ist als ein Wechselbalg der Ratingagenturen. Wir müssen dem Nobelpreiskomitee, wie ich glaube, dankbar sein, dass es uns und auch der Welt einen Fingerzeig darauf gegeben hat, warum Europa nach dem 30-jährigen Krieg von 1914 bis 1945 Erbfeindschaften und einen mörderischen Nationalismus überwand, aber auch wofür es in Zukunft immer gebraucht wird. Im Rückblick auf über 60 Jahre Frieden und wirtschaftlichen Fortschritt haben wir Deutsche übrigens einen besonderen Grund zur Dankbarkeit und eine außerordentliche Mitverantwortung für das Wohlergehen Europas. Denn es waren unsere westlichen Nachbarn und sehr weitsichtige Staatsmänner, die uns schon wenige Jahre nach dem Krieg trotz schrecklicher Erfahrungen, trotz unsäglicher Verbrechen einluden, an dieser europäischen Einigung teilzuhaben. Es waren auch übrigens unsere europäischen Nachbarn, die sich über die deutsche Wiedervereinigung freuten, obwohl sie mit einem starken Deutschland in der zentraleuropäischen Geografie über Jahrhunderte sehr schlechte Erfahrungen gemacht hatten. Sie hatten uns von den Montanverträgen zu Beginn der 50er Jahre über die EWG, römische Verträge 1957, die EEG, die Europäische Union, inzwischen als gute, verlässliche und vor allen Dingen hilfsbereite Europäer kennengelernt. Und dabei sollte es bleiben. Neben allem, worüber wir heute diskutieren und sicher auch streiten werden, dürfen wir nicht vergessen, worum es in Wahrheit bei diesem einmaligen Projekt Europa geht. Um dauerhaften Frieden, um dauerhafte Freiheit, um dauerhafte Demokratie für alle Menschen auf unserem Kontinent. Und gerade weil, wie der französische Philosoph André Glucksmann sagt, Demokratien dazu neigen, die tragische Dimension ihrer Geschichte gelegentlich zu ignorieren oder zu vergessen. Und gerade weil sich die Bürger in der anhaltenden Krisendebatte mit all ihren Fachbegriffen, in all ihrer Komplexität zunehmend orientierungslos und überfordert fühlen, dürfen wir Politiker den Fehler nicht fortsetzen, dieses Europa nur auf eine Währungsunion, nur auf ein Zentralbanksystem, nur auf einen gemeinsamen Markt, nur auf eine intergouvernementale Veranstaltung von 25 Männern und 2 Frauen zu reduzieren. Es geht in der Tat um die Behauptung des Zivilisationsprojektes Europa. Der Historiker Heinrich August Wickler redet über das normative Projekt des Westens unter Einschluss Nordamerikas. In einer Welt dynamischer Veränderungen mit neu aufstrebenden Ländern und Kontinenten verliert Europa aber seine Wirkungsmacht durch Uneinigkeit und Renationalisierung. Und sei es auch noch so fahrlässig, werden wir auch die Attraktivität über dieses Zivilisationsprojekt nicht behaupten können. Ja, Frau Bundeskanzlerin, was Europa zu bieten hat, ist einmalig in der Welt. Gewaltenteilung, Achtung der Menschenrechte, Minderheitenschutz, Sozialstaatlichkeit, unabhängige Gerichte, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Demonstrationsfreiheit, die Trennung von Staat und Kirche, das Erbe der Aufklärung. Aber diese Rede und diese Beschreibung Europas, die hätten Sie schon vor 2 Jahren geben müssen. Denn es gibt eine Reihe von Beiträgen aus meiner Fraktion, die vor 2 Jahren diese Beschreibung Europas und damit die Abwehr einer Verkürzung Europas auf das bloß Ökonomische von diesem Pult bereits gehalten haben. Kein Rettungsschirm und keine gemeinschaftliche Anstrengung ist deshalb zu groß, um dieses Europa für 500 Millionen Menschen, ihre Kinder und ihres Kindeskinder, zu bewahren. Und Kleinmut würde dem nicht gerecht. Deutschlands Zukunft ist Europa. Und in diese Zukunft werden wir investieren müssen, genauso wie wir in die deutsche Wiedervereinigung investiert haben. Und das endlich den Bürgern unseres Landes zu sagen, Frau Bundeskanzlerin, und zu erklären, das ist Ihre Pflicht. Deutschland wird mit Blick auf Griechenland im Konzert weiterer europäischer Länder weitere Verpflichtungen übernehmen müssen. Sagen Sie es endlich. Sagen Sie es endlich den Menschen. In der Welt des 21. Jahrhunderts braucht Europa eine gemeinsame Stimme. Denn es wird so sein, dass weder der chinesische noch der indische Staatspräsident und nicht einmal der US-amerikanische Staatspräsident 27 europäische Staats- und Regierungschefs anrufen wird, um sich bei ihnen nach der europäischen Auffassung in zentralen Fragen wie Krieg und Frieden, Finanzarchitektur, Weltklima, Menschenrechte zu erkundigen. Ich will sagen, entweder wir haben eine Stimme oder wir haben keine Stimme. Genau diese Gemeinsamkeit steht aber auf dem Stiel. Denn es ist offensichtlich, dass Europa in einer Weggabelung steht. Für die Europäische Währungsunion drückt sich das in einem nach wie vor pendelnden Konflikt aus. Zwischen einer gemeinsamen Währung einerseits, aber zwischen nationalen souveränen Rechten auf der anderen Seite und Parlamentarisierung. Und diesen Konflikt haben wir bisher nicht aufgelöst. Wir können den Weg gehen, entweder zurück in einen losen Staatenverbund mit einem gemeinsamen Markt, in dem jeder für sich selbst verantwortlich ist, gegebenenfalls vielleicht auch abstürzt, oder wir gehen den Weg einer weiteren europäischen Einigung und der Parlamentarisierung. Das ist exakt die Grundsatzfrage, die wir zu erörtern haben. So schwer es auch sein wird, wir dürfen nicht zulassen, dass aus diesem in 60 Jahren gebauten europäischen Haus Einzelne wieder herausgebrochen werden. Auch dann nicht, wenn sie Fehler und Versäumnisse zu verantworten haben wie Griechenland und mit die Ursache für eine Krise ihrer eigenen Volkswirtschaft zu verantworten haben. Denn ist erst einmal der erste Stein aus diesem Gebäude herausgebrochen, dann werden weitere folgen. Und deshalb, Frau Bundeskanzlerin, war es ein so schwerer Fehler, dass Sie es zugelassen haben, dass im Sommer dieses Jahres Ihre Koalition monatelang ein Mobbing gegen die Mitgliedschaft von Griechenland in der Europäischen Währungsunion betrieben haben. Sie haben nicht eingegriffen. Sie haben sich nicht bekannt. Sie haben laviert. Sie haben Herrn Dobrindt gewähren lassen, der gesagt hat, ich sehe Griechenland 2013 außerhalb der Eurozone. Sie haben Herrn Söder gewähren lassen, der an Griechenland sogar ein Exempel statuieren wollte. Sie haben Herrn Rösler gewähren lassen, der darauf hinwies, dass für ihn ein Austritt Griechenlands längst seinen Schrecken verloren habe. Sie haben Herrn Brüderle gewähren lassen, der an der Zeitung wörtlich gesagt hat, dass Griechenland, nachdem es seine Verträge nicht erfüllt hat, jetzt noch einmal 2 Jahre Zeit fordert, um seine Zusagen einzuhalten, dass dem nicht stattgegeben werden sollte. Und Sie haben auch den FDP-Generalsekretär Döring nicht widersprochen, der die Folgen einer möglichen griechischen Staatspleite für beherrschbar hielt. Frau Bundeskanzlerin, Sie haben vor 2 Wochen den früheren CDU-Vorsitzenden, ehemaligen Bundeskanzler Helmut Kohl geehrt. Ehre, wem Ehre gebührt. Ich sage Ihnen, weder Helmut Kohl noch einer Ihrer Vorgänger hätte zugelassen, einen europäischen Nachbarn derart für innenpolitische Händel zu missbrauchen. Es ist dieses Doppelspiel, das Sie uns und der deutschen Öffentlichkeit so lange vorgespielt haben. Sie wollen die Euroskeptiker in Ihrer eigenen Koalition und in Ihrem politischen Anhang nicht verprellen. Sie wollen einerseits auf einer Stimmungswoge surfen, die sich maßgeblich aus dem Ressentiment gegen eine deutsche Zahlmeisterrolle speist. Aber Sie wollen andererseits natürlich niemals in diese Woge eintauchen, weil Sie darüber Ihre Stimme und Ihre Reputation in Brüssel einbüßen würden. Sie sind inzwischen eine Getriebene, die zu vielem so lange Nein sagt, bis der Druck im Kessel der Realitäten so stark wird, dass Sie schließlich Ja sagen müssen. Das galt für den Kauf von Staatsanleihen durch die EZB im Mai 2010. Das galt für den permanenten Rettungsschirm, ESM, den es nach einer Wette von Herrn Schäuble eigentlich nie hätte geben sollen. Das galt für das Draghi-Konzept des notfalls unbegrenzten Aufkaufes von Staatsanleihen. Das gilt für die Direktkapitalisierung von Banken durch den ESM unter der Voraussetzung einer Bankenunion, mit der sie entgegen eines Beschlusses des deutschen Haushaltsausschusses einen massiven Systemwechsel vornehmen. Das gilt demnächst wahrscheinlich auch für eine Fristverlängerung zur Erfüllung der Sparauflagen für Griechenland, wie Christine Lagarde, die Managing Director des IMF, es gefordert hat. Aber dies würde konsequenterweise zu einem dritten Hilfspaket für Griechenland oder einer Aufstockung des zweiten Hilfspaketes führen und damit einer Befassung des Deutschen Bundestages. Aber nun auf einmal, sehr genau registriert in der letzten Woche, oh Wunder, gibt es eine 180-Grad-Wendung. Kein Wort mehr von dem Rauswurf von Griechenland aus der Eurozone. Stattdessen erklärt Bundesfinanzminister Schäuble in Singapur zur Frage eines möglichen Austritts aus der Eurozone, there will be no Staatsbankrott. Und selbst Herr Brüderle säuselt, dass er eine zeitliche Entkoppelung für Athen zur Erfüllung der Reformauflagen nicht mehr ausschließt. In einem luziden Anfall von ihm räumt er ein, dass ein Aufschub auch Geld kostet. Alle Achtung. Ja, aber um Himmels Willen, Frau Bundeskanzlerin, warum haben Sie denn ein solches Bekenntnis zum Verbleib von Griechenland nicht im Sommer 2010 abgegeben? Wo war Ihr zweites Fukushima, das Sie zu einer solchen 180-Grad-Wende in Europa und unter dem Baum der Erkenntnis von Herrn Schäuble gebracht hat? Ja, das Phänomen der Verspätung ist auch in Ihrem heutigen Beitrag deutlich geworden. Sie reden hier plötzlich von einem zweiten Jacques Delors-Plan, so als ob das besonders originell ist. Sie sind nicht originell, Sie hinken hinterher. Meine Fraktion hat von einem solchen Plan schon vor 2 Jahren von diesem Pult gesprochen. Das Porzellan, meine Damen und Herren, das inzwischen zerschlagen wurde, bleibt zerschlagen. Und dieses zerbrochene Porzellan in Europa ist gestörtes Vertrauen. Sie haben übrigens auch inzwischen zu häufig mit der ökonomischen Macht Deutschlands gedroht oder zumindest drohen lassen. Und in Frankreich fallen deshalb Worte vom industriellen Imperialismus der Deutschen. Es wird manche Stimme erhoben, die fragt, ob wir wieder einen neuen Sonderweg gehen. Selten war Deutschland in Europa so isoliert wie heute. Dann hören Sie sich um. Dann hören Sie sich genau um in den Hauptstädten Europas. Das werden wir jedenfalls noch lange nach Ihrer Amtszeit spüren, Frau Bundeskanzlerin, welches Porzellan dort zerschlagen worden ist. Vor allem aber sind die Ergebnisse Ihrer Politik völlig anders als von Ihnen dargestellt. Werden Sie nicht nervös. Vor allem aber sind Sie, das war ja eine ganz luzide Einlassung auch von Ihnen, mit Blick auf den Hinweis auf meine Honorarverträge, damit habe ich gar nicht gerechnet. Und das höre ich aus den Beratungen heute beim Präsidenten mit Blick auf Ihr Zustimmungsverhalten zu einer Verschärfung der Transparenzrichtlinie. Vor allem, meine Damen und Herren, sind die Ergebnisse dieser Politik völlig anders als von der Bundesregierung vorhergesagt. Sie sagen Tag aus, Tag ein, Land auf, Land ab, dass Sie Europa in eine Stabilitätsunion führen wollen. Dann schauen wir uns die Realitäten an. Die Jugendarbeitslosigkeit in 7 europäischen Ländern ist größer als 25%, in 4 Ländern größer als 30% und in 2 Ländern ist sie sogar größer als 50%. Was halten diese jungen Menschen von Europa und Demokratie, wenn sie sich so ausgeschlossen fühlen von der weiteren Entwicklung? Die Krise in den Südländern der Europäischen Union bewegt zunehmend Menschen, ihr Land zu verlassen. Und für die Eurozone sind die ökonomischen Perspektiven für das nächste Jahr alles andere als gut. Viele Länder werden in einer Rezession landen. Und auch in Deutschland hat die goldene Zeit von 2012 erkennbar und absehbar ein Ende. Es wird die Frage auftauchen, ob Sie nicht gegebenenfalls die Kurzarbeitgeldregelung auch wieder reaktivieren müssen, wie das die Gewerkschaften längst fordern, mit Blick darauf, dass insbesondere Maschinenbau und Automobilbau wir eine Situation haben, die dies erfordert. Es bleibt die Erkenntnis, Frau Bundeskanzlerin, dass ohne Wachstum kein dauerhafter Schuldenabbau möglich ist. Und nur an Ihnen ist diese Erkenntnis lange vorbeigegangen. Ich sehe eine erste Revision, auch nachdem ich Ihre Rede bei dem BDA vor 2 Tagen gelesen habe. Aber wir sind inzwischen weiter. Selbst der IMF, der nicht im Verdacht orthodoxer sozialdemokratischer Wirtschaftspolitik steht, hat in seinem Wirtschaftsausblick sehr ernsthaft festgestellt, dass die Sparprogramme inzwischen negative Auswirkungen auf die Wirtschaftsleistung der Länder haben. Das Ergebnis dieser Politik ist, dass die Krise über die Währungsfrage hinaus in den letzten Jahren keineswegs kleiner geworden ist, sie ist größer geworden. Und Ihre Stabilitätsunion ist letztendlich nichts anderes als eine Fata Morgana, die Luftspiegelung einer Scheinstabilität. Allein Deutschland haftet inzwischen summa summarum für 100 Milliarden Euro über die Rettungsschirme. Und wenn ich die möglichen Belastungen der Deutschen Bundesbank hinzuziehe, ist das noch sehr viel mehr. Ihre Politik lag mindestens für eine lange Zeit, bin mir nicht sicher, ob Sie nicht bereit sind zu Korrekturen, sie lag jedenfalls eine lange Zeit eine große Fehleinschätzung zugrunde. Und diese Fehleinschätzung lautete, die Krise einseitig für etwas zu halten, was sie tatsächlich allenfalls nur in Teilen war, nämlich eine Verschuldungskrise. Den ursächlichen Einfluss der Finanz- und Bankenkrise, übrigens mit der Folge von Verschuldungen von Staaten, weil die über die Stabilisierung der Banken- und Konjunkturprogramme Geld aufnehmen mussten, und vor allen Dingen auch die wirtschaftlichen Ungleichgewichte, die strukturellen Disparitäten innerhalb der Europäischen Währungsunion und Europäischen Union, die kamen in Ihrer Analyse nicht vor, sie wurden ausgeblendet. Und aus einer einseitigen Krisenanalyse folgt dann auch logischerweise eine einseitige Therapie. Sparen, sparen, sparen. Um zu ermessen, wie groß die ökonomische Torheit ist, die in der simplen Gleichung Stabilität durch Sparen liegt, sollten wir gemeinsam einen Ausflug in die deutsche Geschichte machen. Denn die Brüningsche Sparpolitik Anfang der 1930er Jahre, ja, diese Brüningsche Politik genau dieser Logik folgte, die hat eines garantiert nicht gebracht, nämlich Stabilität und Prosperität. Not zerstört Demokratie. Hunger frisst gesellschaftliche Stabilität, meine Damen und Herren. Und das gilt auch heute in den Ländern, die davon betroffen sind. In einem solchen Europa herrscht aber auch kein Frieden. Denn der Frieden in Europa ist unabweisbar mit der Friedlichkeit in den Mitgliedsländern, abhängig von der sozialen Balance und von der gesellschaftlichen Stabilität in diesen Ländern abhängig. Und die ist inzwischen in einigen Ländern längst in einer Unwucht. Die Geschichte unserer Eltern und Großeltern, meine Damen und Herren, ist nicht die Geschichte aber einer gesellschaftlichen Spaltung. Sie wussten, dass das Land und sie selber nur eine Chance haben, wenn man sich dem Wohl des Gemeinwesens und dem Wohlstand für alle verpflichtet fühlt, lautete nicht so ein Bestseller Ihres Ahnherrn und wichtigen Impulsgebers für das System der sozialen Marktwirtschaft? Wir wollen darüber reden. Wir wollen darüber reden, wie wir das wiederherstellen können. Wir haben das in Deutschland schon einmal geschafft und darum geht es auch jetzt. Es gilt für Deutschland wie für Europa, wir müssen in unserem Land und auf unserem Kontinent wieder eine neue soziale Balance schaffen. Solange wir in Europa nicht in der Lage sind, den Menschen wieder Hoffnung zu geben, dass Anstrengungen fleißig lohnen, dass es gerecht zugeht, dass niemand aus der Verantwortung für Gemeinwohl entlassen wird, dass all denjenigen geholfen wird, die unverschuldet in Not kommen und ihnen die Würde ihres Lebens gewährleistet wird durch Solidarleistung, so lange kommt Europa nicht wieder auf die Beine. Im Kern geht es darum, die bewährten Mechanismen und den bewährten Ausgleich der sozialen Marktwirtschaft, die Deutschland stark gemacht hat, auf Europa zu übertragen. Als Sozialdemokraten sagen wir ganz klar, ja, wir wollen stabile Verhältnisse in Europa. Und ja, dazu sind auch Sparanstrengungen, dazu ist Konsolidierung und dazu sind auch Strukturreformen notwendig. Wir wissen aber auch, dass dies nur gelingen kann, wenn es in Europa auch Impulse für Wachstum und Beschäftigung gibt und wenn es in Europa gerecht zugeht. Vordringlich sind zweierlei. Eine wirksame Banken- und Finanzmarktregulierung und ja, auch eine Bankenunion, in der Tat. zu der dann allerdings auch ein Bankenfonds zur Rekapitalisierung von Banken gehört, der nicht von den Steuerzahlern finanziert wird, sondern von den Banken. Und zweitens gehört dazu ein echter Wachstums- und Beschäftigungspakt für Europa. Und da darf man daran erinnern, dass es 2 Jahre und 25 Gipfel gebraucht hat, um Sie, Frau Bundeskanzlerin, und konservativ-liberale Kräfte in Europa davon zu überzeugen, dass es einen solchen Wachstums- und Beschäftigungspakt benötigt. Der Punkt ist, dass nach dem Beschluss vom Juni 2012 wenig getan worden ist. Und das denke ich mir nicht aus, sondern wie der Brief des Ratspräsidenten von Rompuy vom 8. Oktober über die konkrete Einlösung der Ankündigung dieses Beschäftigungs- und Wachstumspaktes ausweist, ist bisher sehr wenig, um nicht zu sagen gar nichts geschehen. Wir erwarten, dass der Europäische Rat dies jetzt korrigiert und die Dinge ans Laufen bringt, auch mit Blick auf die Tätigkeit der Europäischen Investitionsbank. Besonders gern schaut die Bundesregierung weg, wenn es um die eigenen Hausarbeiten der Bundesrepublik Deutschland geht. Vorsichtig formuliert, es gibt von dieser Bundesregierung keine Vorreiterrolle beim Schuldenabbau in Europa. Bei Nullzinsen für deutsche Staatsanleihen, bei sprudelnden Steuerquellen, bei entlastenden Effekten auf dem Arbeitsmarkt müsste es doch möglich sein, die Schuldenbremse des Grundgesetzes deutlich vor 2016 einzuhalten und diese Vorreiterrolle in Europa zu dokumentieren. Und im Übrigen, wenn wir davon reden, dass die länderspezifischen Empfehlungen, die von der Kommission gegeben werden, umgesetzt werden sollen, dann ist auch Deutschland hier nicht der Vorreiter und das Vorbild. Denn in diesen länderspezifischen Empfehlungen steht zum Beispiel drin, kein Betreuungsgeld. Da steht explizit drin, Verzicht auf das unsägliche Betreuungsgeld. Es steht explizit drin, keine Steuersenkungen. Und es steht explizit drin, die Einführung eines Mindestlohnes in Deutschland. Die Frage ist, wie wollen Sie denn anderen Ländern zur Befolgung der länderspezifischen Empfehlung veranlassen, wenn Sie selber die auf uns bezogenen länderspezifischen Empfehlungen gar nicht umsetzen und ignorieren? Das stärkt ja nicht gerade Glaubwürdigkeit und das stärkt auch nicht Ihre Reputation und die Stimme, die Sie in diesem europäischen Konzert haben. Für mich ist der Maßstab, wie wir als Sozialdemokraten jetzt und im Weiteren die Vorschläge der von Rompuy-Gruppe diskutieren, ziemlich einfach. Es geht um 4 Fragen. Erstens, wer zahlt für das vorgeschlagene Eurozonenbudget? Wer haftet dafür? Sind es zusätzliche Mittel oder sind es Mittel, die ohnehin in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen werden? Gibt es darüber übrigens bezogen auf die Verwendung eine demokratische Kontrolle? Zweitens, führen die Vorschläge nicht einfach nur zu mehr Europa, sondern auch zu einem besseren Europa, weil es eine bessere Bankenaufsicht, weil es eine bessere Bankenabsicht gibt, weil es eine besser verzahnte Wirtschafts- und Finanzpolitik gibt, weil es eben auch neue Möglichkeiten für ein antizyklisches Verhalten gibt. Oder verlieren sich die Vorschläge in einer langen Reihe von diversen Initiativen? Der Europa 2020-Strategie, dem Euro-Plus-Pakt, dem europäischen Semester, dem Two-Pack, dem Six-Pack, dem Pakt für Wachstum und Beschäftigung und dem Fiskalpakt. Ich meine, wer blickt da noch durch? Und wer betreibt eigentlich eine Wirkungsanalyse all dieser Initiativen? Drittens, führen diese Vorschläge zu einem Mehr an Demokratie, weil sie das Europäische Parlament einbinden und stärken, oder schreiben sie den Trend zu einer Vergipfelung der europäischen Politik fort? Und viertens, wird Europa zwischen den 17 Mitgliedstaaten der Europäischen Währungsunion und den 10 weiteren Mitgliedstaaten in der Europäischen Union auseinandergetrieben, oder schaffen wir eine positive Dynamik für ein handlungsfähiges Europa, das trotz gewisser Binnendifferenzierungen weiterhin zusammensteht und zusammenhält? Auf alle diese Fragen habe ich heute von Ihnen noch keine Antworten bekommen. Aber zu diesen Fragen werden wir nachhaken und nacharbeiten müssen, Frau Bundeskanzlerin, wenn Sie die Zustimmung meiner Fraktion zu wahrscheinlich notwendigen weiteren Rettungspaketen bekommen wollen. War Europa nach dem verheerenden Zweiten Weltkrieg zuallererst eine Friedensgemeinschaft und zugleich in der Zeit des Kalten Krieges vor allen Dingen ein Raum für Frieden, Freiheit, Sicherheit und Wohlstand. So sind seit 1989 die Aufgaben noch einmal gewachsen. Die Erweiterung der Europäischen Union war die erste Herausforderung, die von Europa als neues, als ungeteiltes Ganzes nach dem Wunder von 1989, 1990 gemeistert wurde. Die aktuelle Herausforderung ist die anhaltende Krise, die eben nicht nur eine Krise unserer Währung ist. Wir merken, dass diese Krise mehr als Geld kosten könnte, nämlich Legitimation durch die Bürgerinnen und Bürger. Wer die Einigung unseres Kontinentes in die Zukunft fortentwickeln will, der braucht eine neue Begründung. Und diese Begründung kann, wie Sie richtig sagen, ich stimme dem zu, nicht mehr allein die Bezugnahme auf den Krieg zwischen 1914 und 1945 sein. Das versteht vielleicht noch meine Generation, die auch in Trümmergrundstücken groß geworden ist, aber schon unsere Kinder verstehen es nicht mehr. Europa muss sich neu konstituieren und neu erklären. Ob Klimawandel, Migration, Bevölkerungswachstum, Rohstoffversorgung, Nahrungsmittelversorgung, demografischer Wandel oder auch soziale Spaltungstendenzen. Auf all diese globalen Herausforderungen mit ihren teilweise dramatischen Konsequenzen für jede und für jeden von uns. Genau dafür kann Europa Antworten liefern. Dieses Europa, meine Damen und Herren, muss aber ein Europa mit einem inneren Gleichgewicht und damit ein sozial gerechtes Europa der Chancen für alle sein. Nur ein solches Europa ist stark und attraktiv genug, alle Mitgliedstaaten und den dort lebenden und arbeitenden Menschen Freiheit, Frieden, Schutz, soziale Ordnung, Sicherheit und Selbstbestimmung zu gewährleisten. Und nur wenn uns das gelingt, ein solches Europa in den Blick zu nehmen, wird wieder die Erfahrung der Regierenden in Übereinstimmung zu bringen sein mit den Erfahrungen der Regierten. Es ist also an Ihnen zuerst, Frau Bundeskanzlerin, und Ihre Regierung, aber auch an uns allen hier im Hause, dass wir diesen Weg konsequent und konzentriert fortsetzen. Ihre Politik der letzten 2 Jahre und auch Ihre heutige Rede ist dem nicht gerecht geworden. Vielen Dank. Applaus